Das hat uns auch alles ziemlich verwundert, weil wir dachten, die Welt ist schon weiter. Also als wir in Berlin gelebt haben und irgendwie gemerkt, also gemerkt haben, wussten wir, bekommen jetzt ein Kind, hatten wir irgendwie absolut Vorstellungen von Gleichberechtigung und Vätern, die sich auch kümmern oder egal wer sich jetzt da kümmert, man kann irgendwie unter verschiedenen Menschen das einfach verteilen, wie man will und kein Juchz, so ungefähr. Und hier im Ländle war es dann doch eher anders.
Hallo und herzlich willkommen zu Partnerschaftsbonus, dem Podcast für Väter und werdende Väter, die eine gleichberechtigte Beziehung wollen. Hier spreche ich mit Vätern, die sich dafür entschieden haben, die vielen Aufgaben rund um Kindererziehung und Haushalt in ihrer Beziehung gleichberechtigt aufzuteilen. Sie erzählen mir, warum sie das machen und was sie daran schätzen. Sie erzählen mir aber auch von den Schwierigkeiten, die sie hatten und die sie noch haben. Und sie geben Tipps für andere Väter, die sich zu Hause aktiver einbringen wollen. Mein Name ist Matthew und ich freue mich, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Das hier ist Folge 3 in dem Podcast. Mein Gast heute ist Dennis. Dennis ist Teamleiter in einer Lernabteilung von einem mittelgroßen Unternehmen. Er und seine Frau haben zwei Kinder, die sind 9 und 5. Das größte Thema in unserem Gespräch ist deren Wegzug aus Berlin nach Süddeutschland, kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes. Und da wollte ich wissen, warum sie es gemacht haben, wie es war und eben weil sie da nicht nur positive, sondern auch negative Erfahrungen gemacht haben, was das mit ihnen gemacht hat und wie sie mit diesen Erfahrungen klargekommen sind. Genau. Dennis erzählt mir auch, welche Aspekte der Care-Arbeit ihm besonders schwer fallen. Und kleiner Teaser, bei einem von diesen Aspekten geht es mir genauso. Und ich dachte, es wäre auch interessant zu hören von euch, wie das bei euch ist, ob da bestimmte Aspekte sind, die für euch besonders schwer sind oder besonders wenig Lust darauf habt. Genau, ihr könnt mir da schreiben. Ich bin auf Instagram, auf LinkedIn oder auch einfach per Mail über die Webseite. Die große Überraschung für mich in diesem Gespräch mit Dennis war, dass er eigentlich gar nicht so überfordert ist. Und das hat mich lange beschäftigt nach dem Gespräch. Ich habe lange überlegt, warum war das auch für mich auch so ein größtes Thema. Und ich glaube, es ist einfach so, dass viele denken, dass Gleichberechtigung stressig sein muss. Manchmal denke ich das auch, dass es stressig sein muss. Aber es muss nicht überfordernd und stressig sein eigentlich, wenn man das richtig macht. Dennis ist der lebende Beweis dafür. Ja, also irgendwas machen Dennis und seine Frau richtig, beziehungsweise sie machen viele Sachen richtig. Und in diesem Gespräch könnt ihr eben da hören, was sie alles richtig machen. Okay, ein paar organisatorische Sachen. Erstens war das Gespräch das erste, was ich digital geführt habe. Und ich glaube, das merkt man auch am Anfang, dass ich nicht 100% da bin, anwesend so. Das tut mir leid. Aber tatsächlich dadurch, dass Dennis so gefasst und souverän antwortet, ist es, glaube ich, nicht so wichtig. Aber ich wollte es ja trotzdem erwähnen. Genau, das Zweite ist, in der Podcast-Welt heißt es, dass es sehr wichtig ist, dass man regelmäßig rauskommt. Und da bin ich eigentlich jetzt diesmal eine Woche im Verzug. Und das liegt daran, dass wir 3 Wochen auf Eltern-Kind-Kur waren. Und das ist etwas, was ich wirklich empfehlen kann. Da ist sehr viel Entlastung, da kann man sich richtig gut entspannen. Also wenn ihr als Eltern eine Pause braucht, eine Auszeit, macht das auf jeden Fall. Das ist wirklich was Schönes. Okay, jetzt, ja, das war schon alles. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und jetzt geht's los. Ja, hallo Dennis, guten Abend.
Hallo Matt.
So, ja, danke, dass du hier im Podcast bist bei mir. Und ja, für die Zuhörenden, ich mache das jetzt zum ersten Mal digital. Bis jetzt waren das alles Vorortgespräche, also in Präsenz. Und auch ein bisschen für mich, ich weiß, du bist zu Hause, aber wo bist du gerade in deiner Wohnung?
Ich bin zu Hause im Wohnzimmer, wo ich normalerweise arbeite, an meinem Schreibtisch. Mhm.
Und ich bin in so einem, sozusagen unserem Mehrzweckraum. Wir haben einen Arbeitstisch, wir haben einen Kleidertrockner, viele Stapeln Kinderbücher und ein paar Isomatten. Auch wirklich ein Zimmer, was für alles verwendet wird.
Ja, den Wäscheständer habe ich auch.
Ja, das ist ein bisschen so dieses, ja, Remote-Leben. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich noch immer nicht wirklich daran gewöhnen können, dass all diese Meetings und so Gespräche online, ich mache es eigentlich am liebsten in Präsenz, aber geht nicht anders, weil du bist ja in Süddeutschland und das ist auch gleich das erste Thema eigentlich für mich in diesem Gespräch mit dir. Ihr seid ja in den Süden und nach Süddeutschland gezogen, kurz vor der Geburt eures ersten Kindes. Und genau, wollte ich erstmal damit da fragen, warum, was hat euch dazu bewogen und wie kam es dazu?
Und vielleicht auch, woher sind wir nach Süddeutschland gezogen?
Stimmt.
Wir haben, genau, bevor wir hierher gezogen sind, im Süden haben wir in Berlin gelebt. Und wer sind wir? Ich und meine Frau, damals noch ohne Kinder und inzwischen mit einem Sohn, der 9 Jahre alt ist und einer Tochter, die 5 Jahre alt ist. Und umgezogen von Berlin in den Süden sind wir eigentlich per Zufall wieder. Also wir sind zwar in meine Heimatstadt gezogen, aber nicht aus Kalkül, sondern weil ich damals arbeitslos war und dachte, ich bewerbe mich auf eine Stelle und wenn ich eingeladen werde, dann zahlt das Amt die Fahrt runter und ich kann meine Eltern besuchen. Und interessanterweise habe ich die Stelle dann bekommen und wir haben uns dafür entschieden, aus Berlin wegzuziehen, weil wir die süddeutsche Sicherheit gesucht haben.
Was für Sicherheit? Was für Sicherheit ist das denn?
Ganz einfache Sicherheit, nämlich Sicherheit mit jemandem, also dass einer von uns beiden eine feste Arbeitsstelle hat.
Ach so, ja, verstehe.
Und genau, die habe ich dann bekommen, wenn auch nur für ein Jahr. Und genau, meine Frau war dann ja raus, weil unser Sohn auf die Welt kam. Genau, und witzigerweise hat es eigentlich gar nicht geklappt, weil wir waren ein Jahr danach beide wieder arbeitslos. Nur nicht in Berlin, sondern dann hier, wo wir jetzt gerade leben. Aber auch nicht lang, sind dann wieder in den nächsten Jobs reingefallen.
Und danach hat's geklappt mit ein bisschen Sicherheit, mit Stabilität. Aber jetzt nicht wegen deinen Eltern. Das habe ich da rausgehört.
Das war nicht der ausschlaggebende Grund, genau. Also, ich glaube, viele junge Familien ziehen in die Nähe der Eltern von einer. Das war bei uns nicht der Grund, sondern es war dann eher seltsam, erstmal, dass meine Eltern da sind, weil ich schon ein gutes Verhältnis zu denen hatte, aber einfach auf ein Jahrzehnt vorher kein so ein intensives oder super enges. Genau, plötzlich haben sie in derselben Stadt und quasi nebenan gewohnt und wir mussten uns nicht nur ans Elternsein und an die neue Umgebung gewöhnen, sondern auch an meine Eltern, die dann auch wieder in unserem Leben waren. Oder so intensiv. Ja, hat eine Weile gedauert, sich dann da irgendwie reinzutasten und heute ist ganz gut.
Habt ihr auch von Anfang an ein sozusagen gleichberechtigtes Modell gelebt, auch in der neuen Heimat oder in der neuen Stadt, wo ihr hingezogen seid? Oder hat das dann auch ein bisschen gedauert?
Ja, leider nicht, weil wir es uns schlichtweg nicht leisten konnten. Hm. Also, genau, ich hatte eben diese Stelle bei der Stadt hier im Kulturbereich. Genau, das war, wovon wir gelebt haben. Natürlich kriegt man ja auch irgendwie dann Geld für mich arbeitet und ein Kind hat und so, das auch noch dazu. Aber wir hätten das damals finanziell einfach nicht stemmen können, direkt gleichberechtigt uns zu kümmern. Also ich musste arbeiten, und meine Frau war zu Hause. Und auch sehr kurz vor der Geburt erst hier runtergezogen. Das muss man auch sagen. Also das kam alles so auf einmal. Und was wir am Anfang sehr vermisst haben, ist, dass man nicht wie in Berlin einfach schnell was zu essen holen kann, an jeder Ecke. Weil das ist hier einfach nicht möglich. Und allein das hätte wahrscheinlich die Elternzeit ziemlich bereichert. Also war schon viel, viel neu auf einmal.
Dann habt ihr, wie du meintest, ne, es kam ein bisschen anders aus erwartet mit, damit dass der Job zu Ende gegangen ist. Danach habt ihr dann aber beide Jobs gefunden und wart ihr dann beide in Teilzeit in der Zeit?
Als wir sind dann beide zu 80% eingestiegen. Ja, weil wir das für eine gute Idee hielten. Hatten wir vorher so noch nicht ausprobiert. Also ich habe davor an der Uni gearbeitet, mit einem 50% Vertrag, aber das bedeutet dann auch nicht, dass man irgendwie 50% arbeitet und so. Also genau so in der Form, wie wir das auch bis heute haben, dass wir beide 80% arbeiten, haben wir das dann erst angefangen. Damals, genau.
Und warum habt ihr euch für so ein Modell entschieden?
Ich glaube, das war für uns ziemlich klar, dass wir das beide richtig finden, uns beide um die Kinder zu kümmern. Bisschen aus unterschiedlichen, dieser Gedanke kommt, so denke ich zumindest immer, aus zwei unterschiedlichen Richtungen bei mir und meiner Frau. Bei mir haben mir das meine Eltern mehr vorgelebt, und bei ihr ist genau das Gegenteil, weil ihre Mutter Hausfrau war. Und sie das genau nicht so machen wollte. So kam von zwei verschiedenen Richtungen der Gedanke zusammen, dass wir uns die Care-Arbeit mit den Kindern, oder damals dem einen Kind, und wir hatten dann noch kein zweites im Blick, ja im Gegenteil, dass wir uns die aufteilen wollen. So fair aufteilen. Und tatsächlich ist es bis heute so, trotz mehrfachen Jobwechsel, etc., dass wir immer fast gleich viel verdient haben, auch in den 80%, die wir jeweils gearbeitet haben.
Das finde ich interessant. Also, das heißt, dann dein Vater hat auch damals, als du Kind warst, hat auch viel Care-Arbeit geleistet.
Ja, mein Vater war zu Hause, als ich klein war, zum Beispiel. Und genau, auch sonst waren meine Eltern nicht beide präsent. Ich glaube, das, also ich weiß nicht ganz genau. Aber phasenweise hat auf jeden Fall meine Mutter mehr gearbeitet, zumindest mehr verdient. Das auch. Also ich kannte von zu Hause aus, dass mein Vater da ist und auch Essen kocht oder ja, den Alltag bestreitet. Alles, was man eben so macht mit Kindern.
Ja, und dann eben bei deiner Frau ganz, ganz anders, aber ihr habt euch sozusagen dann aus unterschiedlichen Gründen beide dann dafür entschieden. Und genau, dann habt ihr dann erstmal beide dann bei 80% gearbeitet und kam dann euer zweites Kind nach einer Weile. Wie habt ihr dann Elternzeit und Elterngeld aufgeteilt in dem Fall?
Das habe ich tatsächlich auch nochmal nachgeguckt. Und zwar hatten wir es unserem Sohn hatten wir es so gemacht, weil ich damals kurz vor einem Projekt stand. Habe ich am Anfang gar keine Elternzeit gemacht, sondern wir haben dann den 7. und den 8. Monat gemacht. Waren dann auch da im Urlaub und danach ging die Stelle gar nicht mehr so lang. Und bei unserer Tochter, da wussten wir schon, wir wollen das nächstes Mal auf jeden Fall anders machen. Und haben den 1. Monat gemacht, den 7. Monat und dann habe ich den 10. bis 16. Monat alleine gemacht. Und wir haben dann noch 4 Monate Partnerbonusmonat heißt es, glaube ich.
Partnerschaftsbonus, genau.
Partnerschaftsbonus.
Auch
Genau.
ein ganz toller Name, wenn ich so sagen darf, für
Wäre eine gute Idee, einen
gleichstellungsfördernde
Podcast vielleicht
Sachen.
draus zu machen, ja.
So.
Genau, dann das haben wir noch 4 Monate gemacht mit jeweils 25 Stunden.
Mhm.
Ja.
Wie war es für dich, die Monate, wo du alleine auf euer Kind aufgepasst, wie war das für dich?
Sehr anders, als ich es mir vorgestellt habe, weil pünktlich damit, so ungefähr, hat Corona dann angefangen.
Hm.
Also als ich angefangen habe, ich hatte mir vorgestellt, ich kümmere mich um unsere Tochter, unser Sohn ist in der Einrichtung halt auch tagsüber und ich habe ein bisschen Luft und auch ein bisschen Zeit.
Hm.
Positiv gewendet könnte man sagen, zum Glück war ich da dann gerade in Elternzeit, weil ich hatte dann auch Zeit, mich um beide Kinder zu kümmern. Genau, während meine Frau wieder eingestiegen ist in ihren Job. Ich finde, das Ganze hätte einen Monat später starten können, dann wäre es nicht so kalt gewesen draußen. Daran erinnere
die ich Pandemie.
Mich auf jeden Fall sehr. Ja, es gab ziemlich am Anfang so einen Tag, an dem es auf jeden Fall zu kalt war, um draußen zu sein, und ich war trotzdem mit den Kindern irgendwo auf irgendeiner Wiese und mir ist dann die Milchflasche mit der Pulvermilch ausgelaufen in mein Handy rein, mit dem ich danach dann nicht mehr telefonieren konnte, und es war ein blöder Tag.
Voll Katastrophe.
Wurde aber wieder besser.
Ja. Aber das bedeutet dann, also in dieser Pandemiezeit, das fing damit an, du warst in Elternzeit, hast sozusagen die Kapazität gehabt, dich um die Kinder zu kümmern, und also es war nicht so, dass ihr beide erwerbstätig wart und auch noch zu Hause war ein Kind oder zwei, wie es auch bei manchen Familien der Fall war, dass dann vielleicht der Stress bei euch nicht ganz so krass war, wie es hätte sein können.
Ja, im Nachhinein auf jeden Fall. Konnte man damals ja nicht absehen in dem Moment. Also niemand wusste ja, wie lang geht das, was bedeutet das und so, aber retrospektiv betrachtet war das ein Riesenglück, dass ich die Zeit hatte, mich dazu zu kümmern.
Hm.
Es war anstrengend genug auch so, aber auf jeden Fall besser.
Und die Monate mit Partnerschaftsbonus, das waren dann auch natürlich auch Pandemiemonate. Waren das dann die Sommermonate und Herbst?
Genau, die Eingewöhnung hätte, glaube ich, im Juni stattfinden sollen. Und der Kindergarten war aber noch nicht so weit. Und deswegen haben wir dann nochmal 2 oder 3 Wochen gewartet. Und genau, dann konnte unsere Tochter auch eingewöhnt werden und ich wieder zur Arbeit gehen. Und das war auf jeden Fall gut, dass wir dann da auch jeweils 25 Stunden nur hatten. Also für meine Frau hat es ja bedeutet, dass sie dann weniger hatte als in den Monaten vorher.
Mhm.
Und ich konnte, so wie ja auch die Idee dahinter ist, dann eigentlich wieder entspannt einsteigen.
Und wie war das finanziell für euch? Beide Inhalte mit dieser Aufstockung durch diese Maßnahme, war das finanziell okay? War es ein bisschen eng?
Es war, also das war mehr Geld, als wir vorher hatten. So.
Mhm.
Oder zum, ja, genau, das war dann mehr, weil wir beide verdient haben. Und da heute Morgen auch tatsächlich drüber nachgedacht. Ich glaube, wir waren vorher schon so oft arm, also vergleichsweise, so mhm. als kennt man ja als, also manche vielleicht, als Studierende oder dann auch in der Zeit zwischendrin in Berlin, als irgendwie dann einfach doch nicht so viel reinkam. Sagen wir mal, ich war es schon sehr gewohnt, zusammenzuzählen, ob es reicht, und mhm. eigentlich reicht's nicht und dann reicht's doch, und aus, ja, also in der Rückschau betrachtet, passt sowieso. Also jetzt mhm. jetzt passt es eh. Mhm. Aber in den Partnerbonusmonaten haben wir angefangen, wieder mehr Geld zu haben.
Mhm. Gab es so Stress bei euren Arbeitgebern, dass er da immer so, oh, jetzt sind wir mal so, jetzt gehen wir runter mit den Stunden, dann stocken wir auf. Fanden Sie das blöd oder war da Verständnis für?
Also das tatsächlich gar nicht. Mit den Stunden. Sondern worüber wir uns gewundert haben, war eher so ein gewisses Unverständnis, was uns da entgegengebracht wurde, dafür, dass einerseits meine Frau wieder eingestiegen ist in den Beruf und sich eigentlich als gute Mutter, hätte kümmern sollen um ihre Kinder, und gleichzeitig aber auch immer mal wieder so so Ansätze, dass ich ja, weil ich ja nicht voll arbeite, mich auch nicht so gut um die Familie kümmere. Also aus einem einfach so einem ganz klassischen konservativen Denken heraus ist eine Mutter, die zu früh viel wieder arbeitet, eine, die sich da nicht so genug einsetzt und ein Vater, der nicht voll schaffe geht, halt auch nicht.
Wie hat sich das ausgedrückt oder war das also auf der Arbeit oder auch auf der Straße in der Öffentlichkeit?
Genau, also bei meiner Frau war es tatsächlich ein Kollege, der das so gesagt hat. Und bei mir kann ich es nicht mehr genau festmachen, aber es waren eher so in verschiedenen Situationen so Andeutungen. Also warum arbeitet der denn nicht? Und das hat uns auch alles ziemlich verwundert, weil wir dachten, die Welt ist schon weiter. Also als wir in Berlin gelebt haben und irgendwie gemerkt haben, wussten wir, bekommen jetzt ein Kind, hatten wir irgendwie absolut Vorstellungen von Gleichberechtigung und Vätern, die sich auch kümmern und oder egal wer sich jetzt da kümmert, man kann irgendwie unter verschiedenen Menschen das einfach verteilen, wie man will und kein Juchz so ungefähr. Und hier im Ländle war es dann doch eher anders. Uns ist dann irgendwann auch so eine Statistik von der Stadt in die Hände gefallen, die das ganz gut belegt hat mit so Fragen wie, was denken Sie, wer sollte denn mittags für die Kinder kochen? So, Vater, Mutter, Leerzeile oder so war die Antwort, ich weiß es nicht genau. Und allein mittags klingt ja auch schon nach 12 Uhr. So, also da waren sehr interessante Fragen und Antworten drin, die irgendwie das nochmal ganz gut dargelegt haben, wie denn so das Mindset zumindest zu der Zeit war. Aber ich glaube, es hat sich ja nicht so groß verändert.
Das heißt, ihr habt immer noch das Gefühl, dass ihr, also statistisch gesehen seid ihr in der Minderheit, aber ihr habt immer noch das Gefühl, von euch gibt es gar nicht so viele?
Wir haben jetzt zum Glück einige Freunde und deswegen sind wir auch schon genug zumindest. Aber ich glaube, es gibt von uns nicht so viele, nee.
Ich habe mich gefragt, so ein bisschen, wenn man in einer Blase ist, wo es fast selbstverständlich ist, dass man so lebt, gibt es fast einen gewissen Druck, so zu leben. Zumindest hat man nicht unbedingt das Gefühl, dass man sehr komisch oder ungewöhnlich ist, wenn man so lebt. Aber woanders sieht es natürlich anders aus. Und wie du gerade erzählt hast, ne, also tatsächlich habt ihr auch Kommentare und sowas gehört. Aber vielleicht kann man das auch umdrehen und sagen, genau da kann man vor allem einen Unterschied machen in Gegenden und Ecken, wo es noch ein bisschen neu oder halt Neuland ist und man viel mehr bewirken kann, weil viel mehr Leute und Männer von oder Väter von dir erfahren und sagen, ja, könnte ich mir auch vorstellen.
Ja, bestimmt. Also garantiert. Also was wir gemacht haben, war bestimmt disruptiv. So, ich war ja auch bei PKIP zum Beispiel. Also nicht jetzt, um rauszustellen, dass ich als Vater auch bei PKIP war, sondern meine Erfahrung war dort, dass es schon für die ganzen Mütter, die dort waren, mit mir zusammen seltsam war, dass ich da auch war. Also ich habe da nicht so gut Anschluss gefunden, obwohl ich mich mit allen Themen auch auskannte. Also ich konnte auch Brei kochen, ich konnte auch über verschiedene Qualitäten von dem in der Windel sprechen oder was auch immer. Ich glaube, ich war sehr gut informiert und auch in der Praxis nicht schlecht, aber das war nicht so richtig anknüpfungsfähig oder gewollt, hatte ich so das Gefühl. Und ich habe auch vielleicht nicht alles gemacht. Ich habe nicht aus Eulenstoff selbst noch Lätzchen genäht. Wobei, warte mal. Ich glaube, ich habe es versucht. genau, aber man kann den Spieß nicht einfach so umdrehen. Das wahrscheinlich nicht.
Ja.
Aber trotzdem ist es natürlich, das merke ich auch bis heute, das interessiert schon manche. Und dann kann man eine Geschichte erzählen und vielleicht ist die anknüpfungsfähig.
Das ist interessant, dass er auch nicht nur in der bei der Erwerbsarbeit, sondern auch in dem Care-Bereich so Erfahrungen gemacht haben, wo ein bisschen, also vielleicht negative Erfahrungen in dem Sinne mit Blick auf das Modell, wie er lebt. Es gibt ein Buch, was neuerdings rausgekommen ist, das heißt Wer schlechten guten Väter. Und da geht's darum, sobald ein moderner Vater halbwegs es schafft, einen Apfel zu schneiden und schälen und dem Kind auf den Teller zu servieren, wird er gefeiert als super Papa, und Frauen und Mütter können fast nur alles falsch machen, und es ist, wird mit unterschiedlichen Standards gemessen, und ich glaube, das stimmt in vielerlei Hinsicht, aber eigentlich hast du auch gerade so ein bisschen eine andere Erfahrung erzählt, dass das ist doch nicht so, also du warst ein völlig kompetenter Vater und trotzdem war ein bisschen nicht unbedingt, wurde es nicht unbedingt willkommen geheißen, obwohl du ja alles richtig gemacht hast. Oder?
Vielleicht war ich kompetenter, ich überlege gerade, kompetenter Vater, vielleicht kompetenter Sorgeträger oder sowas. Mhm. Als Vater hätte man ja in dem, also als Vater hatte ich das Gefühl, hat man ja anderes erwartet. So. Als Vater habe ich ja wahrscheinlich ja falsch gemacht.
Ah, verstehe, ja. Du hast nicht entsprechend den
vielleicht wird's so
Vorstellungen, wie du also aufgrund deines Geschlechtes in dem Fall dann hättest agieren sollen.
Und richtig gut ist auch nur der Vater, der es schafft, dass die Kinder diese Äpfel auch essen. Aber oh, das stimmt. Nur der Vollständigkeit halber.
Das stimmt. Ich wollte jetzt eine Frage stellen, weil ich habe das Gefühl, für dich spielt dein Geschlecht nicht so wirklich eine Rolle, wie du dich wahrnimmst. Stimmt das, oder?
Also ich glaube, wenn man gucken will, wer sich kümmert, dann kann es auch erstmal egal sein, wer es macht.
Ob Vater, Mutter, zweite Mutter, zweiter Vater.
Was überhaupt nicht heißen soll, dass es keinen Unterschied macht in dem, wie auf einen reagiert wird oder wie es gesellschaftlich anerkannt ist oder wer was zu wem sagt oder sonst wie irgendwas. Aber es ist mir nicht wichtig. Es ist mir auch nicht wichtig, herauszustellen, dass ich jetzt irgendwie als mich auch als Vater auch um meine Kinder kümmere oder. Ich feiere mich da selbst nicht so sehr, wie andere das vielleicht irgendwie hochhalten. Das ist auch härter.
Viel ist dir schwer, als Mann nicht Vollzeit zu arbeiten und nicht Karriere zu machen, wie du es hättest machen können, wenn du nicht jetzt mehr Care-Arbeit geleistet hättest? Oder war das auch eigentlich kein Thema für dich, da sozusagen zurückzustecken? In Anführungszeichen, weil es wirklich gar kein Zugstecken war.
Also Kampf ist vielleicht übertrieben, aber es ist eine ständige Arbeit, weniger zu arbeiten. Weil es ist, und je weiter man kommt, und wir sind ja auch irgendwie vorwärts gekommen in unserer Position und so und in der Verantwortung, die wir tragen, desto schwieriger wird's. So zumindest meine Erfahrung. Also an dem Punkt, an dem sowohl meine Frau als auch ich jetzt gerade sind, wäre es viel einfacher, 100% zu arbeiten oder am besten noch mehr. Und ja, das liegt dann natürlich nahe, sich dann anders aufzuteilen. Also, ne, man kann heute nicht mehr nur von einem Gehalt leben, aber ich glaube auch nicht, dass ja, doch, natürlich geht das schon, aber dass beide 100 plus arbeiten können, ganz einfach. Also klar, mit Au-pairs oder mit der Kinderbetreuung, mit der Oma im Haus, keine Ahnung. Es gibt genug Wege, wie es geht, und viele machen es wahrscheinlich. Genau, man muss, wenn man 80% arbeiten will, muss man immer gucken, dass man es macht. Dass man das auch wirklich macht. Und dass man trotzdem natürlich irgendwie gut genug abliefert, sage ich mal oder so. Also man muss sich schon relativ straight organisieren und diszipliniert sein, damit dann auch in den 80% gut was rumkommt und man eine Position erfüllen kann, von der die, bei der viele denken, eigentlich kannst du die nicht 80% machen. Sagen wir mal so. Also man rutscht schnell dann rein, dass man irgendwie dann doch noch ein paar Stunden oben drauf legt. Mhm. Weil, ja, weil es fast einfacher ist, als sich die ganze Zeit so zu organisieren, dass man dann irgendwie in seinen 20 Stunden darauf fertig wird und seinem Zeug.
Weil die Erwartungshaltung ist, oder man kennt einfach den Umfang an Arbeit, den eine Vollzeitkraft leistet, und es fällt der Allgemeinheit schwer, Rücksicht auf vollzeitnahe Teilzeitkräfte zu nehmen, dass sie weniger leisten, aber trotzdem also, vielleicht 80% oder sogar mehr als 80% leisten. Ja.
Also ich sehe die nicht. Ich wäre super interessiert, die kennenzulernen, und du hast mir auch mal einen Podcast empfohlen, als wir im Gespräch waren, glaube ich, in dem es darum geht, wie kann man in Teilzeit irgendwie eine verantwortungsvolle Führungsposition erfüllen. Was ich meine ist, dass man ab einer gewissen Stufe wird eigentlich in der Regel vorausgesetzt, dass man 100% oder mehr arbeitet oder Überstunden abgegolten sind und so weiter. So, zumindest der Punkt, den ich gerade kenne. Mhm.
Und so gesehen wäre es zu Hause eigentlich vielleicht sogar einfacher zu sagen, eine, wer auch immer es ist, Mann, Frau, Mutter, Vater, macht Vollzeitkarriere, und die andere geht einfach runter auf nicht mehr vollzeitnahe Teilzeit, sondern 50% oder also sowas, wo man wirklich ganz klar weiß, eine macht einfach jetzt richtig Karriere und bei der anderen Person ist der Job jetzt weniger wichtig, aber dafür hat zumindest ein bisschen Klarheit, wer jetzt überall einspringt, und die eine Person hält der anderen Person den Rücken frei sozusagen. Und dann trotzdem darauf zu bestehen, nein, wir machen das, wir bleiben dabei, dass wir beide 80% arbeiten, das ist einfach eine Arbeit, meinst du, glaube ich.
Ja, genau. Ja, ich glaube, einfach sich auch so zu organisieren, dass beide, wenn man auf die Woche guckt, dass beide genug Zeit haben, um ihre Arbeit zu erledigen, Termine abzustimmen und so weiter. Das ist schwieriger, wenn beide so ein hohes Level haben.
Ja.
So, weil wahrscheinlich hast du mit einem Halbzeitjob auch einfach nicht so viel, weiß nicht, Verantwortung. Weiß nicht, es ist auf jeden Fall, muss man sich stetig abstimmen, damit das alles funktioniert. Aber der Punkt ist ja der, das ist natürlich rechnerisch alles schön und gut, aber der Wunsch ist ja, auch freie Zeit zu haben und die mit den Kindern zu verbringen, solange die noch klein sind, oder ja, auch irgendwie miteinander oder seinen Sport zu machen oder Freunde zu treffen oder all das, von dem am Ende doch trotzdem nur recht wenig übrig bleibt, so. Mhm. Aber davon hat man natürlich mehr, und das würde ja einem dann genommen, wenn er voll durchzieht. Das sehe ich als total wertvoll an. Und es ist ja letzten Endes das, was auch eine Riesenrolle spielt. Wir machen das ja nicht nur aus Prinzip, um irgendwie was vorzuzeigen, sondern damit wir in unserem Leben und im Leben unserer Kinder einfach Zeit haben. Ein bisschen mehr.
Das finde ich ja sehr wichtig zu betonen. Nicht dieses Gefühl, wir leben so, weil wir es irgendwie sollten oder irgendwie gedacht haben, aber eigentlich wollen wir nicht so leben. Also wirklich diese Grundüberzeugung, wir machen es, weil wir es wollen, weil es Spaß macht und weil wir ganz genau wissen, was wir davon haben. Aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns ist es sehr viel Abstimmungen sozusagen auch zu Hause, jetzt nicht mit Erwerbsarbeit, sondern ja, also die Übergaben, die zu Hause stattfinden müssen, wenn beide sehr ähnlich oft ja, Kita-Runden machen oder alles so Spieltreffen verabreden, Geburtstagsfeiern organisieren. Wie ist bei euch ähnlich? Wie schafft ihr das, dass auch das alles gleichberechtigt aufgeteilt ist und organisiert wird?
Naja, Doppelspitze halt, ne?
Ja, genau.
Wir haben eine ganze Weile gefeilt, um unser System zu finden, so wie es jetzt steht. Ich bin Ich gehe sehr auf in Organisationsarbeit manchmal. Meine Frau strengt das an, im Gegenteil. Also mussten wir irgendwie einen Mittelweg finden, der jetzt momentan bei einem gemeinsamen Wochenkalender liegt. Ein Blatt Papier auch tatsächlich. In dem drin steht, wer bringt die Kinder, wer holt die Kinder, wer hat wann welchen Termin, wann sind die zu welchem Kindergeburtstag eingeladen, und dann gibt es unten in der Ecke noch so eine kleine Liste, was man noch auf jeden Fall organisieren muss. Also, keine Ahnung, ein Medikament vom Arzt holen oder eben noch ein Geschenk holen für den Geburtstag, der dann da ansteht. Genau, das ist so die Essenz des Ganzen. Diese eine Woche, und im besten Fall sind es auch zwei oder selten, aber manchmal auch drei, die schon vorausgeschaut werden.
Sehnst du dich danach, dass es ein ganzer Monat ist?
Ich bin gut. Ich hab das alles schon so auch durch. Das passt für mich gerade sehr gut. Aber das speist sich ja aus verschiedenen Quellen. Also dieses Blatt Papier speist sich aus Arbeitskalendern und aus einem geteilten Kalender, den wir im Handy haben. Also wenn was reinkommt, kommt das sofort in diesen Kalender im Handy. Und dann sitzen wir Sonntagabend da und mit unseren Arbeitskalendern und dem Handykalender, und dann gucken wir, was ist alles aufgetaucht und muss in die nächste Woche. So. Und genau, dann stimmen wir uns ab, wer hat wann irgendwie nochmal einen wichtigen Termin außerhalb der Zeiten, also morgens irgendwie, und dann muss der andere die Kinder bringen oder Nachmittag oder so. Dann gibt es noch die Oma, die auch immer mal so ungefähr zur Zeit tatsächlich einmal die Woche Lust hat, die Kinder oder eins abzuholen oder so. Die übernimmt dann auch mal noch einen Slot. Und so kriegen wir dann eigentlich recht übersichtlichen und auch ganz entspannten Kalender hin.
Und
Also von dem her, dass ich dann, also wir beide, glaube ich, danach dann irgendwie entspannt sind und sagen, okay, jetzt steht's. Jetzt muss man nicht so viel drüber nachdenken, sondern wir wissen jetzt irgendwie, wie der Mittwoch läuft. Vorausgesetzt, niemand wird krank, es kommt kein anderer Termin rein, ist, was
wenn ich mal frage,
weiß ich.
was passiert, wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht klappt, wenn einer sagt, ich kann's nicht, ich schaff's nicht, es ist mir gerade zu viel. Kommt das vor? Nee, scheinbar nicht.
Nee, so nicht. Ganz nicht, ich schaff's nicht zu viel, eigentlich nicht. Manchmal haben beide einen Termin. Dann lässt sich in der Regel einer verschieben. Oder absagen. Oder, weiß nicht, im schlimmsten Fall, unser Sohn läuft inzwischen mit einem Kumpel zur Schule. Im schlimmsten Fall bringen wir unsere Tochter mal früher in die Einrichtung oder erst nach dem Termin. Und dann guckt die Fernsehen, bis wir soweit sind. Das ist der Vorteil vom Homeoffice vielleicht. Aber das, was du gesagt hast, klang nach Überforderung. Und das würde ich jetzt nicht sagen, weil
Nee. Ja, nee, also.
wir haben beide, glaube ich, immer noch so eine Bonusreserve.
Schafft es auch Zeit für euch zusammen und Zeit für jeder für sich da reinzubekommen in euren Wochenplan?
Also Zeit jeder für sich gönnen wir uns ganz gerne, so dass wir uns gegenseitig anhalten, irgendwas zu machen. Und jetzt momentan, ist ja Jahresanfang, momentan sogar Sport. Da ist auf jeden Fall Zeit zu zweit, haben wir nicht so super viel eingeplant, brauchen wir aber, glaube ich, auch nicht so viel. Wir sehen uns ja irgendwie doch dauernd. Also wir sehen uns auch abends oft noch, wenn die Kinder im Bett sind, oder manchmal macht dann auch immer noch jemand irgendwas fertig für die Arbeit oder so, das gibt's auch. Aber wir sehen uns schon viel, und zurzeit fallen immer wieder so Gelegenheiten rein, wo wir dann wissen, okay, das machen wir dann auf jeden Fall. Also irgendwie letzte Woche hat eine Freundin gefragt, ob wir mit zu einer Lesung wollen, und dann hatte die Oma auch Zeit und dann gehen wir zu dieser Lesung.
Das stimmt, ja. Ihr habt ja auch die Oma, die auch einspringen kann.
Genau.
Manchmal, wenn es klappt.
Die babysitzt manchmal oder die Kinder übernachten auch bei ihr. Hm. Und das ist schon super. Das passiert inzwischen schon relativ regelmäßig, sodass wir dann da auch mal einen Abend haben. Und ansonsten der Freitagabend und der Samstagabend, an dem man natürlich immer, also da sind wir dann halt zu Hause, und man muss dann ja trotzdem halbwegs vernünftig sein, weil diese Kinder stehen ja am Wochenende auch mal so früh auf.
Ja.
Weil es ja Wochenende. Da kann man ja, da muss man ja nicht los. Also,
muss das kann man ausnutzen.
Aufstehen. Ja, natürlich.
Ja.
Selbstverständlich.
Wie geht er mit sozusagen mit Erziehungsfragen um, wenn beide genauso sozusagen stimmberechtigt sind? Ne? Also ich denke an sowas wie so klassische wie Zucker oder Fernsehen, aber auch ganz allgemein betrachtet so Grenzen und ich meine, eigentlich gibt es sehr, sehr viele Sachen immer wieder, die man absprechen muss, wo man ein bisschen überlegen muss, aus welchem Gesichtspunkt oder so. Und wenn vielleicht meistens früher, ne, hatte einer eher das Sagen bei vielen verschiedenen Themen, und in gleichberechtigten Beziehungen ist es auch so, dass eigentlich beide da was zu sagen haben und Meinungen haben. Und wie geht er damit um?
Ja, viel miteinander reden, um so Sachen abzustimmen. Ich glaube auch, die Themen sind bei uns nie so voll in Stein gemeißelt. Also es gibt eigentlich schon auch immer wieder Ausnahmen, sagen wir mal. Aber wir einigen uns auf so einen Grundgedanken, sag ich jetzt mal. Du hast jetzt irgendwie Zucker und Fernsehen angesprochen. Es gab eine Phase, da wollten die Kinder nur noch Zähne putzen, wenn sie da zu Paw Patrol gucken dürfen. Da wussten wir, wir müssen da raus. Und haben dann für uns rausgefunden, dass wir einfach unter der Woche keinen Zucker und kein Fernsehen haben. Zucker kommt sowieso aus allen möglichen Ecken zu diesen Kindern. So, und Fernsehen auch hier und da. Genau, und davon gibt's auch mal Ausnahmen, aber das ist zum Beispiel was, das haben wir für uns dann irgendwie diskutiert und beschlossen. So, und so ist es bei anderen Sachen auch. Und dann ist es aber auch oft so, wer dran ist, darf entscheiden.
Okay.
So, ja. Weil wer sich kümmert, kümmert sich. So, und auch wenn jemand Schuhe kaufen geht, dann wird danach nicht diskutiert, ob die dem anderen gefallen oder wieso. Kann man natürlich schon sagen, aber genau, wer es erledigt hat, hat es erledigt.
Also fast so auf der Metaebene die Entscheidung zu treffen, wie entschieden wird in solchen Fällen. Ja. Wirklich, welche Farbe Schuhe ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Mitspracherecht, so viel Demokratie.
Also auf, na, das ist auch zu detailliert. Dafür gibt's viel zu viel zu tun. Wenn wir nebeneinander stehen und irgendwie, weiß nicht, bei Secondhand Kinderklamotten gerade Badehosen suchen, dann zeigen wir uns vielleicht schon mal und sagen, guck mal hier, da gibt's 8. Welche sollen wir denn jetzt holen? Welche findest du gut? So, aber wenn der andere jetzt nicht da gewesen wäre, hätte man halt einfach die gekauft, die man gut findet.
Ja.
Erzählt, dass Badehosen gekauft wurden und alle sind happy.
So. Was du gerade erzählt hast, finde ich auch, kann ich total mit identifizieren, dass es halt so Entwicklungen gibt und die Sachen generell nicht stabil bleiben, sondern immer so geben und also Entwicklungen sind. Bei uns war, also auch beim Fernsehen, glaube ich, bei allen Eltern wahrscheinlich so. Und ich hatte so einen Moment, wo es mir ein bisschen zu, es ist doch ein bisschen zu viel Fernsehen. Und dann irgendwie ist es dazu gekommen, dass die Kinder, oder wir haben gedacht, okay, irgendwie, also einen Obstteller bekommen sie beim Fernsehen. Und dann haben sie Apfelschnitz und Birnenschnitz. Also okay, dann mindestens kriegen sie ein bisschen frisches Gemüse. Und dann irgendwann kam unsere Tochter und wollte, also sie haben Fernsehen geguckt und haben sie auch gesagt, dürfen wir bitte Obst essen? Und dann, Jetzt ist das so etabliert, wenn sie Fernsehen gucken, dann haben wir Obst zu schneiden und ihnen so einen Obstteller hinzustellen. Und es hat so, irgendwie kann ich gar nicht so böse darauf, also negativ darauf blicken, wenn da trotzdem auch dabei Obst gegessen wird. Aber ja, haben sie ja, gut hinbekommen.
Hatten wir auch. Die Süßen. Bis dann irgendwann nervt, sie ständig vor der Glotze zu bedienen. Entschuldigung, zur Glotze. So vor dem Fernseher zu bedienen. Und man sich dann überlegt, können sie nicht eigentlich jetzt auch selber schon Apfel schneiden und das vielleicht vorher selbst machen? Und genau, so entwickelt sich das. Ja, Phasen, wie du sagst. Ja, genau. So kommt eins zum anderen. Und es geht auch viel darum, wer macht was. Und irgendwann sind die Kinder auch so alt, dass sie auch was machen könnten und vielleicht auch tun. Und dann ist es auch, das muss man auch aushalten, wie lange das dann dauert, bis dann wirklich was passiert und hinterher sein und so. Und so genau, teilt man sich dann, muss man dann nicht mehr nur sie umsorgen, sondern dann können sie sich vielleicht auch mal selbst ein bisschen versorgen. Das finde ich auch sehr interessantes Alter, wenn es dann losgeht. Glaube ich bis heute kaum manchmal. Ich sage, kannst du dir einfach das Brot selbst machen und dann machen die sich da ein Brot. Ich denke, boah, stark, das musste ich jetzt nicht machen. Und ich glaube, darum geht es auch viel. Ich glaube, es geht auch viel darum, also ich finde es immer super, wenn ich Sachen nicht machen muss. Genau, egal welche Farbe die Schuhe haben oder egal was auf dem Brot drauf ist oder so. Man hat ja nur eine begrenzte Zeit und es ist ganz gut, wenn man die mit coolen Sachen füllt. So. Nicht mit lauter anstrengenden Kleinkram.
Unser Sohn hat, der ist 6 und er hat vor ein paar Monaten gecheckt, wie er das Tablet bedient und kann so selber seine Maussendung anmachen und hält sich gut in Grenzen, aber also einerseits war es so, ach, endlich muss ich jetzt nicht immer wieder da hingehen, um eine neue Sendung anzumachen, aber andererseits war es so, jetzt noch was, wo er mich nicht mehr braucht. Okay, bisschen schade. Natürlich, er ist ein bisschen so zweischneidig.
Ja, aber wenn er dann im Internet klarkommen will, dann brauchen alle wieder Hilfe.
Gibt es Aspekte von der Sorgearbeit, die bei denen du dich schwer getan hast oder die dir immer noch schwer fallen?
Anträge und Formulare, meinst du sowas? Steuer, all diese Dinge? Aber das ist ja weniger Sorgearbeit um die Kinder als das Erwachsenenzeug.
Das gehört auch dazu, glaube ich. Also,
Erwachsenenzeug, bei dem man mit einem Kreuz einen Fehler machen kann, ist mein Endgegner auf jeden Fall.
Ja. Also klassisch wäre vielleicht, also Wäscherfahrten oder sowas, was immer als letztes erledigt wird. Oder Klamotten kaufen, Urlaube buchen, Spieltreffen verabreden, Pflaster kaufen.
Also 2 Beispiele vielleicht. Also Urlaube buchen, da bin ich noch nicht so gut drin. So, also dieses ganz viel recherchieren und das dann zusammenstellen und dann buchen. Da bin ich froh, dass meine Frau da richtig Gefallen dran hat. Ich habe ungefähr denselben Gefallen wie ich an Orga-Zeug. Es fühlt sich ähnlich an, glaube ich. Na gut, da war ich nur nicht nachgedacht. Genau, Urlaube buchen bin ich froh, dass ich da nicht so viel drin stecke. Und was wir ausgelagert haben, ist Badputzen. Also wir haben eine Haushaltshilfe, die kommt alle 2 Wochen für 3 Stunden. Und ohne ihr zu nahe treten zu wollen, sie macht das alles nicht mega gut, aber das muss sie auch überhaupt gar nicht. Weil sie kommt und ist so eine Grundreinigung hergestellt und vor allem macht sie die Bäder. Also wir haben 2 Bäder in dieser Wohnung. Auch was auch natürlich Luxus ist. Aber dass wir dann nicht am Wochenende das immer noch machen müssen dazu und vergessen und ist dann super anstrengend. Da bin ich sehr, sehr dankbar.
Das ist eine große Entlastung bestimmt, ja. Ich habe, so ein bisschen ähnlich wie bei dir, ich habe festgestellt, dass ich eigentlich die Aufgaben, die eher nicht so viel Spaß machen, die immer wieder gemacht werden müssen, die mache ich eigentlich gern, weil ich sofort sehe, was ich davon habe. Wenn ich die Küche aufräume, dann sieht's schön aus. Wenn ich den Geschirrspüler ausgeräumt habe, dann ist es erstmal gemacht. Und mir fällt's ähnlich wie dir, mir fällt's schwer, mir die Zeit zu nehmen, einen Urlaub zu recherchieren, wo oder so, was Zeit jetzt braucht, wo der Gewinn erst in vielleicht sogar ein halben Jahr kommt. Mhm. Aber der Gewinn ist riesig und der ist richtig schön. Der ist viel schöner als eine aufgeräumte Küche. Aber jetzt in diesem Moment möchte ich eine aufgeräumte Küche haben. Und ich bin sehr schlecht darin, bei diese schönen Sachen dafür Zeit zu finden. Aber natürlich im Endeffekt sind das die Sachen, die wirklich was bedeuten für die Familie. Ne? Also diese, also Urlaube oder zum Beispiel, auch so ein Garten zu finden, wenn man sagt, hey, wir sind in der Stadt, wir wünschen uns einen Garten, das dauert so lange, etwas zu finden, wir haben noch immer nichts was gefunden, aber die Zeit, die da zu investieren, das ist auch Care-Arbeit und das hat lange Zeit für mich schwer, das wirklich als solche auch anzuerkennen, weil ich dachte, ey, ich putze die Küche, das ist alles, also ich sehe genau, warum das gemacht werden muss, aber ja, es ist für mich total schwer, so anzuerkennen, auch eigentlich auch Wohnungssuche. Ne? Das ist notwendig, damit das die Familie ein schönes Leben hat, damit oder ein möglichst schönes Leben, damit wirklich Wert, ja, ich spreche jetzt gerade wie so ein Business mit Wert generiert wird, so ist es, aber so wertvolle Momente, schöne Erinnerungen, schöne Zeit zusammen. Darum geht es letzten Endes. Und es geht nicht, man will nicht ein Leben haben, wo die Küche aufgeräumt ist, unbedingt. Ne? Man will schöne Zeiten zusammen verbringen. Und da musste ich eigentlich lange daran arbeiten, bis ich das, schätzen konnte.
Rückblickend wird es hier wahrscheinlich nicht so sehr, wirst nicht sagen, boah, cool, da habe ich hier in den 10 Jahren habe ich immer eine Top-Küche gehabt.
Ja.
Das ist wahrscheinlich nicht auf den Fotos drauf. Mir fällt es manchmal einfach, ich habe einfach manchmal keinen Bock mehr, weil ich bis bei der Arbeit dann auch auch so Sachen mache, so Projekte mit Deadlines und man muss irgendwie dann was, ne, hinkriegen und bis zu einem bestimmten Zeitpunkt und dann mit allen Tricks mit irgendwie die Aufgabe in Scheiben schneiden oder was auch immer, ne? So, es ist auch gut, wenn man in seiner Freizeit auch ein bisschen professionelle Skills einsetzt, die man vielleicht eher aus dem Arbeitsleben kennt. Da sind wir auch gekommen, das macht es manchmal ein bisschen einfacher. Aber dann, wenn ich eigentlich frei habe, dann auch noch irgendein Projekt zu haben, um das ich mich jetzt kümmern muss und was ich jetzt irgendwie beackern muss, da habe ich manchmal keine Lust drauf. Und eine Spülmaschine ist schnell ausgeräumt und dann ist das Ergebnis da. Und ich lege auch gern Wäsche zusammen und dabei gucke ich Fernsehen und dann sind da irgendwie 10 Maschinen zusammengelegt und wird es verräumt und dann ist alles in Ordnung. Ist auch cool. Aber ich glaube, das ist das, was mich da manchmal nicht so mich so reinhängen lässt, nochmal für diese, wie du sagst, wirklich wertvollen Sonderprojekte. Das schiebe ich dann manchmal auf.
Hast du das Gefühl, dass, weißt du, du hast ja am Anfang gesagt, dass es gibt diesen Tendenz, mehr arbeiten, also Erwerbsarbeit rede ich von jetzt, nicht Care-Arbeit. Die Erwerbsarbeit, die wird so ein bisschen in den Vordergrund gestellt, in der aktuellen Politik in den letzten Monaten war viel davon die Rede, dass wir zu wenig arbeiten, Deutschland braucht Wachstum und Wachstum kommt nur, wenn wir alle mehr arbeiten.
Wieder lohnen. Genau. Alles für den Job.
So. Ja, genau, da sind wir so ein bisschen wieder. Ja. Genau. Wie geht's dir dabei, wenn du das verfolgst in der Politik?
Also ich habe das nicht noch nie komplett zu Ende recherchiert, aber ich habe das Gefühl, die Rechnung stimmt ja auch nicht. Also früher konnte ja offensichtlich, natürlich braucht man einen Job, der gut genug ist, einer meistens voll arbeiten gehen und davon eine Familie ernähren. Und Jetzt arbeiten ja zwei insgesamt mehr als 100%. So, nämlich in unserem Fall jetzt 160%. Und es würde nicht reichen. Und in der Position möchte ich mir eigentlich nicht sagen lassen, dass ich jetzt noch mehr arbeite. Also ich möchte nicht das Gefühl haben, ich wäre jetzt faul. Mhm. So, weil zusammen sind wir ja das auf keinen Fall. Hm. Das finde ich ein bisschen komisch. Das finde ich ein bisschen befremdlich an dieser,
ja,
an dieser Argumentation. Das stimmt ja nicht so richtig. Und ja, komischerweise ist da ja auch ziemlich viel bei rumgekommen oft. Also ich sag mal, mit den Jobs, die jetzt viele haben, weil mit zwei davon, da konntest du dir ja früher ein Haus kaufen. Mhm. Hm. Heute nicht. Heute habe ich das Gefühl, ohne Background, den wir auch nicht haben, kauft man sich kein Haus. Mhm. So, also nicht so einfach zumindest. Und schon gar nicht hier, wo wir gerade leben.
Ja. Oft wird in dieser Debatte, also man redet viel über die sehr gut ausgebildete Frauen, die Mütter geworden sind und die aufgrund der ungleichen Verteilung der Care-Arbeit nicht ihr volles Potenzial auf dem Arbeitsmarkt ausschöpfen können. Und mhm. dass man irgendwie, um das zu ermöglichen, kommen dann Vorschläge wie bessere Kinderbetreuung, also Ausbau der Kita-Plätze, damit Frauen mehr Erwerbsarbeit nachgehen können. Da ist für wenige die Rede von, dass die Männer mit den Stunden runtergehen könnten, um genau das Gleiche zu ermöglichen. Und genau weil das nicht gesagt wird, muss ich immer an die Kinder denken und denken, also warum ist das die Lösung, Kinder länger betreuen zu lassen, damit alle mehr arbeiten können? Keiner darf sagen, vielleicht sollten Väter und Männer weniger arbeiten. Das ist politisch nicht so gern, wird einfach nicht gesagt, aber eigentlich gehört es dazu oder sollte dazu gehören, aber es sagt auch keiner.
Hm. Naja, wenn du willst, dass möglichst viel arbeiten, dann arbeiten die Frauen und die Männer und dann arbeiten noch die Leute, die die Kinder betreuen. Das ist doch super. Dann arbeiten ja alle. Hm.
Ich weiß nicht, bei uns in der Kita, beziehungsweise unsere Kinder gehen auf zwei unterschiedliche Kitas. Man merkt, dass das Personal wirklich am Limit ist und dass auch Burnout und viele Krankheiten dazukommen. Das ist nicht einfach so ohne weiteres geht, dann zu sagen, also wir weiten die Kinderbetreuungsmöglichkeiten aus.
Ja, klar. Also man muss ja die Leute auch erstmal dafür haben, selbstverständlich. Und das auch irgendwie die müssen auch eine gute Betreuung bieten, wenn die Kinder da jeden Tag auch lang sein sollen. Hm. Oder die sich da wohlfühlen sollen und dann noch die Eltern damit wohlfühlen sollen, dass die Kinder da lang sind. Kannst du ja auch noch machen, wenn es den Kindern halbwegs gut geht. Ja, nicht ganz so einfach.
Ja.
Da muss man ja auch was reinstecken. Und das muss man auch irgendwie auch wieder gegenfinanzieren und bezahlen und so weiter. Also ich hab's nochmal nachgeguckt, bis beide Kinder aus der Grundschule raus sind, sind so roundabout 60.000 Euro, die wir
für
an Betreuungseinrichtungen zahlen. Das ist ja unterschiedlich hier nach Bundesland.
Kita
und Ort dann auch. In dem Fall, ja.
Das ist eine Menge Geld.
Genau, und natürlich kriegt man auch ein bisschen was von der Steuer wieder zurück und so. Aber eben, weil es auch Unterschiede ist in den verschiedenen Bundesländern, finde ich das schon auch immer nochmal eine Nummer. Die man bezahlt, um eine Flexibilität zu haben, und klar, um die Kinder betreut zu haben, aber auch um zu arbeiten, natürlich.
Hm. Also, es ist ein komplexes Thema, können wir festhalten. Wir werden es heute Abend leider nicht mehr ganz klären oder lösen. Aber was ich doch schön finde, ist, dass für euch es auf jeden Fall das gleichberechtigte Modell sehr gut geklappt hat, sehr gut passt. Und wie ich den Eindruck gemacht habe. Ihr fahrt da sehr gut mit und es ist ein schönes Leben.
Ja, ich bin damit sehr zufrieden und kann es nur allen anraten, zumindest darüber nachzudenken. Weil man gewinnt Zeit für die Dinge, die einem Spaß machen. Sind.
Das hört sich an wie sehr gute Motivation, Argument. Dennis, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich weiß, es ist sehr spät, also ganz herzlichen Dank, dass du trotzdem die Energie gefunden hast, heute Abend mit mir hier im Podcast zu sprechen. Ganz herzlichen Dank.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Viel Erfolg wünsche ich mit dem Podcast weiter.
Danke.